Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Mit Gisa Funk im Studio. Hallo, ich begrüße Sie zu einer Sendung, die heute ganz im Zeichen der Poesie steht. Und zwar Poesie, wohlgemerkt verstanden als radikal-künstlerischer Gegenentwurf zur bürgerlichen Existenz. Denn die beiden Autoren, um die es heute geht, die waren genau das, radikal-romantische Poeten, die sich konsequent allen Konventionen verweigert haben. Die Rede ist vom im Januar verstorbenen Dichter und Grafiker Christoph Meckel sowie von der lange als Literatin unterschätzten Dada-Weggefährtin Emmy Hennings. Doch wenden wir uns erst einmal dem genialischen Einzelgänger Christoph Meckel zu. 1935 geboren, startete Meckel seine Dichterkarriere früh mit 21 Jahren und mit ihm zog ein ganz neuer, leichter, spielerischer Tonfall in die deutsche Nachkriegsliteratur ein. Denn Zeit seines Lebens blieb Christoph Meckel ein literarischer Gaukler, auch wenn er durchaus über ernste Themen schrieb. In seiner berühmten Erzählung Licht aus dem Jahr 1978, da ging es um eine tragische Liebesgeschichte, und auch sein wohl berühmtestes Buch, Suchbild über meinen Vater, da beschäftigte er sich mit einem heiklen Thema, nämlich mit den Nazi-Verstrickungen seines Vaters. Anfang des Jahres ist der eigenwillige Poet nun in seiner Wahlheimatstadt Freiburg gestorben, und so liest sich sein jetzt posthum veröffentlichter Prosaband »Eine Tür aus Glas weit offen«, unverhofft wie ein Vermächtnis. Jörg Maggenau stellt den Band vor.
Das Leben steckt voller Gelegenheiten. Man muss sie nur ergreifen. Gelegenheitsarbeiten sind deshalb nichts Anrüchiges, sondern direkte Reaktionen auf eigene oder von außen kommende Ansprüche. In diesem Sinne ist im Prosaband »Eine Tür aus Glas, weit offen« tatsächlich schon der ganze Autor Christoph Meckel enthalten, auch wenn darin nur sogenannte Gelegenheits- oder Gebrauchstexte versammelt sind. Dankesreden, Rezensionen, Porträts, Laudationes und autobiografische Skizzen. Kurz vor seinem Tod im Januar 2020 hat Christoph Meckel die Texte noch selbst zusammengestellt, gemeinsam mit dem Herausgeber, seinem langjährigen Lektor Wolfgang Matz. Nun liest sich dieses Buch unverhofft wie ein Vermächtnis. Und die titelgebende Tür aus Glas steht tatsächlich weit offen. Auch nachts und im Regen oder wenn Meckel davon schreibt, dass er zur Post oder zum Bäcker geht. Die Tür aus Glas war die Tür von Meckels Haus in einem Dorf in der Auvergne, wo er vor allem im Sommer lebte. Und es scheint so, als wäre der Dichter und Zeichner und freundliche Einzelgänger genau von hier aus zu begreifen. Die durchsichtige Tür markierte zwar die Grenze zwischen Innen- und Außenwelt, doch sie ermöglichte eben auch die Durchsicht und den gleichzeitigen Einblick in beide Welten. Auf diese Weise erzählt sie sowohl vom Weggehen als auch vom Nachhausekommen. Genau hier, mit dem Blick zur durchsichtigen Tür aus Glas, stand Meckels Arbeitstisch, an dem er schrieb.
In meiner Abwesenheit tritt niemand ein. Es ist nicht dasselbe, wenn ich zu Hause bin. In der offenen Tür tauchen Leute auf, Vertraute und Unbekannte, Erwünschte und Falsche, Gesichter und Mäntel im Gegenlicht, ein Uhrenhändler im Wagen aus Marseille, ein Nachbar, der Honig bringt, um erzählen zu können, ein vom Bergweg abgeirrter Tourist. Es ist ein Raum, in dem gearbeitet wird. Die Türe öffnet sich in dichtes Laub. Ich atme und schlafe im Baum, in Geräusch und Schatten des Baumes, in seinem Duft.
Dieser Raum mit Tür und Blick nach außen ist das Zentrum der Welterkundungen für den Dichter Christoph Meckel. Von hier aus startet er seine Exkursionen und seine Selbsterforschung. So zurückhaltend er zeitlebens mit autobiografischen Äußerungen war, so erkennbar wird er, wenn er über andere, ihm nahestehende Künstler schrieb. Seine Porträts über die Maler Peter Ackermann und Günter Schöllkopf oder über den Schriftsteller Nicolas Born boten ihm willkommene Anlässe für die Unabhängigkeit des künstlerischen Schaffens und für die Unerbittlichkeit poetischen Denkens einzutreten. Ein hohes Künstlerideal. Spannungsreiche Nähe wird vor allem in den Texten über jüdische Freunde und Bekannte spürbar, mit denen Christoph Meckel sein eigenes Verhältnis zur deutschen Schreckensgeschichte immer wieder neu auslotet. So gehören die Porträts über Jean Améry oder den Maler Naftali Bessem oder über Monsieur Bernstein, einen Holocaust-Überlebenden aus seinem französischen Dorf, zu den Höhepunkten des Bandes. Diese Annäherung an ein jüdisches Schicksal beginnt Meckel mit einem grundsätzlichen, programmatischen Bekenntnis.
Kann man über einen Menschen schreiben? Ich glaube nicht. Der Mensch ist in seinem Dasein kein Gegenstand. Er ist es im Ermessen der Bürokratie, als Knochen unter der Erde, als Opfer der Macht. Vom Menschen kann man zu berichten versuchen, von seiner Gegenwart und seinem Fall. Ein Mensch, der mit seiner Epoche zusammenstößt, in Konflikt gerät auf exemplarische Weise, offensiv, passiv, erscheint zuletzt als Fall.
Als Erzähler bleibt Christoph Meckel zurückhaltend. Da beschränkt er sich aufs Einsammeln von Indizien. Er ist ein bildhafter Autor, dem es eher um Stimmungen geht als um Handlung. Zum Geschichtenerzähler wird er vor allem dann, wenn sich auch der Grafiker einmischt. So sind im Bericht über das Überleben des Monsieur Bernstein 7 Zeichenblätter beigegeben, auf denen Meckel Deportation, Gewalt, Erschießungen in strichmännchenhafter Vereinfachung und gerade deshalb eindrucksvoll zeigt. Es sind Darstellungen nackter Brutalität, die ohne jedes Pathos auskommen, ohne jeden Genussschauder, der darin bestünde, die menschlichen Abgründe zu zeigen, um sich damit selbst umso sicherer auf der Seite des Guten zu verorten. Christoph Meckel aber stand immer dazwischen. Als Deutscher konnte er sich nie in Sicherheit wiegen, obwohl er in Frankreich einen Standpunkt von außerhalb einnahm. Er war ein nicht-deutscher Deutscher, der auch im Breisgau und in West-Berlin lebte und der das frei vagabundierende Unterwegssein liebte. Sein bevorzugter Aufenthaltsort war der Zwischenraum und die Zwischenzeit. Sich selbst bezeichnete er, Jahrgang 1935, als Vertreter einer verschonten Generation. Zu jung, um noch in den Krieg zu müssen, aufgewachsen und geprägt in der Wirtschaftswunder-Ära, mit den Schrecken der NS-Zeit im Nacken und vor sich die ökologische Katastrophe, die aber erst für die nächste Generation existenziell bedrohlich werden würde. Vor allem aber, und auch dazu gibt es einen Text, arbeitete er in gehöriger Distanz zum Literaturbetrieb, mit einem emphatischen Verhältnis zur Poesie und voller Skepsis gegenüber einer auf bloße Kommunikation reduzierten Sprache. Der Künstler, sagte Meckel, will immer das Absolute und scheitert daran. Insofern bleibt für ihn alles, das Leben ebenso wie die Kunst, zwangsläufig Fragment. Lyrik war für ihn das Stückwerk, das zwischen dem erstrebten Unmöglichen und dem Scheitern daran als Bruchstück übrig bleibt. Genau da, in diesem Fragmenthaften, das immer auch um die Vergänglichkeit und Unabgeschlossenheit des Lebens weiß, richtete Christoph Meckel sich ein. Sein Essay über das Fragmentarische ist deshalb der zentrale Text des Bandes. Darin heißt es gleich zu Beginn:
Wer das Fragmentarische zu fassen versucht, wird zwangsläufig fragmentarisch bleiben. Denn er stellt im Verlauf seines Schreibens fest, dass eigentlich alles Bruchstück ist. Er betritt einen Boden, auf dem keine Gewissheit zu erhalten ist. Leben, Materie und was daraus gemacht wird. Alles Bruchstück, Veränderung, Übergang, Wechsel und Metamorphose. Alles Anlass für Innovation. Fast alles Formgewordene verfällt der Zeit. Wird Scherbe, Restbestand, Verrott, Ramsch, Trümmerfeld oder Stoff des Vergessens.
Und doch muss der Künstler, wenn er es ernst meint, den Kampf gegen Formlosigkeit und Vergessen aufnehmen. Er kann gar nicht anders. Für Meckel gilt eben auch:
Ohne den Hunger nach Totalität bleibt dichterische Sprache unerheblich. Ohne lebenslangen Sturz ins Unmögliche bleibt der Autor Statist.
Auf diese Weise verbinden sich bei Meckel Sanftheit und Radikalität, Sinnlichkeit und Denken, Bild und Sprache. Als Künstler wollte er keine Kompromisse machen und zog es vor, in Distanz zum Betrieb zu bleiben. Er misstraute allem Meinungshaften, Selbstdarstellerischen, Inszenierten und Eitlen.
Ich bin überzeugt, dass ein Mensch, der Sprache macht, unabhängig von Bejahung oder Verneinung, echtem oder falschem Beifall, Anerkennung oder Aberkennung seiner Sache, zu leben, zu arbeiten und zu verschwinden hat.
Härter, schonungsloser lässt sich ein künstlerisches Credo nicht formulieren. Mach dein Ding, halt die Klappe und tritt rechtzeitig ab. Darüber hinaus gab es für diesen entschiedenen Künstler nichts zu erklären. Was einmal aus Sprache gemacht worden ist, gehört sich selbst, also uns allen, die wir lesen und schauen können. aber nicht mehr dem Autor. Davon war Christoph Meckel bis zum Schluss überzeugt.
Das sagt ein sich vor dem großen Dichter und Poeten Christoph Meckel verneigender Jörg Margenau. Eine Tür aus Glas, weit offen, so heißt der Prosaband mit Texten aus 4 Jahrzehnten vom kürzlich verstorbenen Autor. Herausgegeben hat den Band Wolfgang Matz und erschienen ist der Münchner Hansa Verlag. 288 Seiten, 25 Euro. Eine zweite schillernde Bewohnerin des Planeten Poesia Bohemia. Das war die Ende des 19. Jahrhunderts geborene Dichterin, Schauspielerin und Sängerin Emmy Hennings. Eine Frau mit vielen Begabungen, die auf der Suche nach Glanz, aber auch regelmäßig im Elend landete. Aus Geldnot musste sich Emmy Hennings zeitweise sogar als Prostituierte durchschlagen. Etwas Ruhm erntete sie dann an der Seite ihres Mannes Hugo Ball, mit dem sie 1916 das Kabarett Voltaire in Zürich eröffnete, die berühmte Keimzelle der Dada-Bewegung. Daneben aber war Emmy Hennings auch eine lange zu Unrecht unterschätzte Autorin und Dichterin, deren Werke nun langsam wiederentdeckt werden. Gerade erst wurde im Wallstein Verlag Hennings Tagebuchroman Das Brandmal neu aufgelegt. Und nun ist, ebenfalls bei Wallstein, erstmals auch eine Gesamtausgabe ihrer Gedichte erschienen. Michael Braun hat sie für uns gelesen.
In den Literaturgeschichten der Moderne war für Emmy Hennings, die Dichterin, Sängerin und Weggefährtin der Dada-Bewegung, bislang nur ein Randplatz reserviert.
Sie lebt Indianergeschichten. Sie denunziert sich selbst und ihre Freunde bei der Polizei, nur der Sensation wegen. Sie hat mit sämtlichen Literaten geschlafen, 2 Literaturbewegungen inszeniert. Sie verkauft sich auf der Straße für 50 Pfennig. Morphinistin und Dichterin.
Mit solchen drastischen Klischees, in Umlauf gebracht von Spöttern wie dem Kunstsammler Harry Graf Kessler, hat man die 1885 in Flensburg geborene und 1948 im Tessin gestorbene Sprachkünstlerin Emmy Hennings immer wieder abgewertet. Ihr Anderssein, das sie sich selbst in ihrem 1922 veröffentlichten Gedicht »Traum« zuspricht, ist von erotischen Beutefantasien ihrer Kollegen aus der literarischen Avantgarde verdunkelt worden. In Egomanie begabte Dichter wie Johannes R. Becher, Ferdinand Hadekopf und Erich Mühsam rivalisierten um die Gunst der vielseitigen Künstlerin, während Emmy Hennings selbst durch exzessiven Konsum von Morphium und Kokain immer weiter in eine Spirale der Selbstzerstörung hineingeriet. Aus der Geborgenheit des kleinbürgerlichen Elternhauses in Flensburg war Hennings in die unstete Welt der kleinen Theaterbühnen und der Wanderschauspielerei aufgebrochen, hatte früh mit 16 ein Kind geboren, dessen Vater über Nacht verschwand. Danach begann ihre jahrelange Tour durch Kabarets in Berlin, München, Hannover oder Budapest und mit ihr die Erfahrung grundlegender Orientierungs- und Haltlosigkeit. Dem Todesengel begegnet die Kunstnomadin zum ersten Mal 1910, als sie nach den kräftezehrenden Jahren als Wanderschauspielerin an Typhus erkrankte. Als die Krise überstanden war, konvertierte Hennings zum Katholizismus. Erst durch dieses katholische Erweckungserlebnis und die Begegnung mit dem Dadaisten Hugo Ball, mit dem sie 1915 in die politisch neutrale Schweiz ging und dort im Februar 1916 das Cabaret Voltaire mitbegründete, fand Emmy Hennings wieder inneren Halt. In ihrem Gedicht »Tänzerin«, das 1913 während ihres Engagements in einem Budapester Cabaret entstand, hat sie ihr Weltgefühl aufgezeichnet. In einem dunklen Gesang der Verlassenheit und Todesbeschwörung.
Mir ist, als ob ich schon gezeichnet wäre und auf der Totenliste stünde. Es hält mich ab von mancher Sünde, wie langsam ich am Leben zehre. Und ängstlich sind oft meine Schritte, mein Herz hat einen kranken Schlag und schwächer wird's mit jedem Tag. Ein Todesengel steht in meines Zimmers Mitte, doch tanz ich bis zur Atemnot. Bald werde ich im Grabe liegen und niemand wird sich an mich schmiegen. Ach, küssen will ich bis zum Tod.
Emmy Hennings Gedichte haben von Beginn an einen Zustand der Selbstauflösung aufgezeichnet, den Absturz in Drogenrausch und in Liebesabgründe. Sie sind in ihrem konventionellen Versbau in Volksliedstrophen weit entfernt vom Wörterschamanismus ihres Mannes Hugo Ball, weit entfernt auch von den radikalen Formzertrümmerungstechniken ihrer dadaistischen Weggefährten. So dürfen wir uns Emmy Hennings denn auch nicht als Dadaistin, sondern sollten sie uns als wilde Neoromantikerin vorstellen. Aber erst die kürzlich erschienene, akribisch kommentierte Studienausgabe ihrer Gedichte hat nun Texte und Materialien bereitgestellt, die das Bild der in Vielfachheiten zerrissenen Poetin genauer beleuchten. Die von Nicola Beermann und Simone Sumpf vorzüglich kommentierte Ausgabe enthält nicht nur sämtliche veröffentlichten Gedichte der Dichterin, insgesamt 153 Texte, sondern auch nahezu alle Gedichte von Emmy Hennings, die im Nachlass auffindbar waren. Neben ihren drei zu Lebzeiten erschienenen Bänden »Die letzte Freude«, »Helle Nacht« und »Der Kranz« sind hier auch über 100 Gedichte aus dem Nachlass abgedruckt, die bisher unveröffentlicht waren. Dazu gehören auch jene Gedichte aus dem von Hennings noch selbst geplanten Band »Die mystische Rose«, den die Dichterin 1941 eigentlich schon für den katholischen Herder Verlag zusammengestellt hatte, der dann aber nie erschien, weil die Autorin kurz vor Drucklegung das Manuskript plötzlich wieder zurückzog, mit einem Mal nicht mehr von der Qualität ihrer Gedichte überzeugt. Der Untertitel des damals nicht erschienenen Bandes »Marien« und andere Gedichte zeigte 1941 allerdings auch schon an, wie sehr Hennings nach dem Tod Hugo Balls 1927 immer mehr zu einer dichtenden Mystikerin wurde. Denn in diesen nun erstmals veröffentlichten späteren Gedichten von Emmy Hennings wird deutlich, wie sehr auch künstlerisch eine mystische Marienverehrung nun immer mehr ins Zentrum rückte. Wobei der Einfluss der mittelalterlichen Mystikerin Mechthild von Magdeburg eine große Rolle spielte, die in ihren Aufzeichnungen das fließende Licht der Gottheit regelmäßig eine heilige Ordnung der Liebe beschwor. Allerdings verstand die mittelalterliche Mystikerin unter Liebe nicht eine mehr oder weniger narzisstische Unternehmung zur Maximierung privaten Glücks, wie man sie heutzutage meist definiert, sondern als eine erotische Hingabe an Gott. Mechthilds emphatische Lobpreisung Gottes unter völliger Selbstzurücknahme des Ichs finden wir auch in den späten Gedichten von Emmy Hennings wieder. Etwa im frommen Lied »Maria zum Schnee«, das eine Marienerscheinung vergegenwärtigt.
Du stehst im Schnee von Licht umwoben, in deinen Armen ruht das Kind. Es will ein kleiner Stern dich loben, will blühen hier unten und dort oben, weil gütig deine Augen sind. Du stehst im Schnee und lächelst leise, in lauter Liebe eingeschneit. Du reinstes Bild, du leuchtend schöne Weise, führ uns, o Jungfrau, auf die lichte Reise, zu dir, o Mutter, in die Ewigkeit.
Ab 1946 begann die verarmte Dichterin in einer Tabakfabrik zu arbeiten, dann in einer Strumpffabrik und schließlich kurz vor ihrem Tod in einer Besenbinderei. Die in Vielfachheiten existierende Dichterin versuchte sich am Ende ihres Lebenswegs mit Hilfe trostreicher Volksliedstrophen in einer Glaubensgewissheit zu retten. Eine Gewissheit, die aber für die zeitlebens auf der Bordsteinkante balancierende Sinnzweiflerin Emmy Hennings immer fragil blieb.
Das sagt Michael Braun über die 1948 früh verstorbene Dichterin und Dada-Muse Emmy Hennings, die nun langsam wiederentdeckt wird. Ein großes Verdienst dabei, das kommt dem Göttinger Waldstein Verlag zu, bei dem auch die erste Studiengesamtausgabe von Hennings Gedichten vorliegt, deren schlichter Titel lautet »Gedichte«, ediert von Nicola Beermann und Simone Stumpf, sind die 698 Seiten für 38 Euro erhältlich. Und das war's für heute vom Büchermarkt. Hier geht's nach den Nachrichten gleich altbewährt weiter mit Forschung aktuell, unter anderem mit Erkenntnissen aus einer neuen Corona-Studie. Mein Name ist Gisa Funk und ich sage Tschüss an dieser Stelle. Machen Sie's gut.